der Brief des Judas. Absender und Empfänger des Briefes, Segenswunsch. Judas, Diener Jesu Christi und Bruder des Jakobus, an die, die Gott der Vater mit seiner Liebe umgibt und die unter dem Schutz von Jesus Christus stehen. Euch allen, die Gott zum Glauben gerufen hat, wünsche ich, dass ihr seine Barmherzigkeit, seinen Frieden und seine Liebe in immer reicherem Maß erfahrt. Die Gefährdung der Gemeinde durch Irrlehrer. Liebe Freunde, schon lange ist es mein dringender Wunsch, euch von dem Heil zu schreiben, an dem wir alle teilhaben. Das möchte ich nun mit diesem Brief tun, dessen Abfassung durch die gegenwärtige Situation noch dringlicher geworden ist. In eure Reihen haben sich nämlich Leute eingeschlichen, deren Verurteilung schon vor langer Zeit in der Schrift angekündigt wurde. Gottlose Menschen, die die Gnade unseres Gottes als Freibrief für ein ausschweifendes Leben missbrauchen und sie sich damit von dem lossagen, der der alleinige Herrscher ist, Jesus Christus, unser Herr. Warnende Beispiele aus der Vergangenheit. Ich möchte euch an einige Beispiele erinnern, auch wenn sie euch alle längst bekannt sind. Obwohl der Herr das Volk Israel zunächst gerettet hatte, indem er es aus Ägypten herausführte, hat er zu einem späteren Zeitpunkt diejenigen von ihnen umkommen lassen, die nicht bereit waren, ihm zu vertrauen. Oder denkt an jene Engel, die die Grenzen ihres Herrschaftsbereiches nicht respektierten und den ihnen zugewiesenen Aufenthaltsort verließen. Der Herr hat sie in Fesseln gelegt, die niemand lösen kann, sodass sie jetzt in tiefer Finsternis auf jenen großen Tag warten müssen, an dem sie gerichtet werden. Ganz ähnlich war es bei Sodom und Gomorra und den umliegenden Städten. Ihre Bewohner gaben sich sexueller Zügellosigkeit hin und praktizierten widernatürliche Dinge. Zur Strafe für ihr Verhalten und als warnendes Beispiel für uns alle sind sie nun dem ewigen Feuer ausgeliefert. Charakter und Handlungsweise der Irrlehrer. Doch das alles hält die Leute, die sich bei euch eingeschlichen haben, nicht davon ab, es genauso zu machen. Sie, die ihr gottloses Handeln auch noch durch Träume und Visionen rechtfertigen, entweihen ihren Körper, widersetzen sich der Autorität des Herrn und reden abfällig über die Engel, die doch ein Abglanz der Herrlichkeit Gottes sind. Der Engelfürst Michael hingegen gebrauchte nicht einmal dem Teufel gegenüber abschätzige Worte. Als dieser ihm den Leichnam des Mose streitig machte und es deswegen zu einem heftigen Wortwechsel kam, maßte Michael sich nicht an, abfällig über ihn zu urteilen, sondern sagte nur, der Herr soll dich strafen. Ganz anders diese Leute. Über das, was sie nicht verstehen, reden sie mit abschätzigen Worten. Und das, wovon sie etwas verstehen, nämlich ihren Trieben zu folgen, wie die Tiere mit ihren Instinkten, gerade das bringt ihnen den Untergang. Weh ihnen. Sie haben den Weg eingeschlagen, den Kain gegangen ist. Sie haben sich wie Bildejam dafür entschieden, andere irre zu führen, weil sie sich Gewinn davon versprechen. Und sie stürzen sich selbst ins Verderben, indem sie sich wie ein Korach gegen Gott auflehnen. Ein Schandfleck sind diese Leute bei den gemeinsamen Mahlzeiten, zu denen ihr zusammenkommt. Denn sie feiern ohne Hemmungen mit, obwohl sie nur ihr eigenes Wohl im Auge haben, nicht das Wohl der Herde Gottes. Wolken ohne Wasser sind sie, die vom Wind vorübergetrieben werden, ohne den erhofften Regen zu bringen. Bäume, bei denen man zur Erntezeit vergeblich nach Früchten sucht, weil sie tot sind, abgestorben bis zur Wurzel. Wild schäumende Meereswogen, die den Schmutz ihrer Schandtaten wie Gischt emporschleudern, aus der Bahn geratene Sterne, denen für immer und ewig ein Platz in der tiefsten Finsternis bestimmt ist. Die prophetischen Worte, die Henoch, Nachkomme Adams in der 7. Generation, gesprochen hat, gelten auch diesen Leuten. Seht, sagte er, der Herr ist mit seinen heiligen Engeln gekommen, einer unzählbar großen Schar, um über alle Menschen Gericht zu halten. Er ist gekommen, um alle, die ein gottloses und sündiges Leben geführt haben, für all ihr gottloses Tun zu bestrafen und für alle vermessenen Worte, mit denen sie sich in ihrer Gottlosigkeit gegen ihn gewandt haben. Ja, diese Leute beklagen sich bitter über Gott und sie sind mit ihrem Schicksal nie zufrieden. Sie folgen ihren Begierden, führen anmaßende Reden und schmeicheln sich bei anderen ein, weil sie sich davon einen Vorteil für sich selbst erhoffen. Christsein angesichts wachsender Herausforderungen. Angesichts von solchen Verhalten, liebe Freunde, erinnert euch an das, was die Apostel unseres Herrn Jesus Christus vorausgesagt haben. Immer wieder wiesen sie euch darauf hin, dass am Ende der Zeit Menschen auftreten werden, die über alles spotten, was heilig ist, und die ihren gottlosen Begierden folgen. Das sind die Leute, durch die es zu Spaltungen in der Gemeinde kommt. Sie sind ganz auf die irdische Welt ausgerichtet und den Geist Gottes haben sie nicht. Ihr hingegen, liebe Freunde, sollt euer Leben auf der Grundlage des allerheiligsten Glaubens aufbauen, des Glaubens, der euch verkündet wurde und den ihr angenommen habt. Betet in der Kraft des Heiligen Geistes, bleibt unter dem Schutz der Liebe Gottes und richtet eure Hoffnung ganz auf die Barmherzigkeit von Jesus Christus, unseren Herrn, der uns das ewige Leben schenken wird. Habt Erbarmen mit denen unter euch, die in ihrem Glauben unsicher sind. Andere müsst ihr gewissermaßen aus dem Feuer herausreißen, damit sie gerettet werden. Und wieder anderen sollt ihr zwar Erbarmen erweisen, doch seid dabei auf der Hut und verabscheut jede Beschmutzung durch ihren von der Sünde verdorbenen Charakter. Haltet Abstand von ihnen, als wäre sogar das unrein, was sie anhaben. Lobpreis Gottes. Dem, der die Macht hat, euch vor jedem Fehltritt zu bewahren, sodass ihr untadelig und voller Freude und Jubel vor seinem Thron treten könnt, ihm, dem alleinigen Gott, der unser Retter ist durch Jesus Christus, unseren Herrn, gehören Ehre, Majestät, Stärke und Macht. So war es schon vor aller Zeit. So ist es jetzt und so wird es für immer und ewig sein. Amen. Michael wird jetzt predigen und danach feiern wir das Abendmahl.
Wie halte ich als Christ durch? Ich weiß nicht, ob du dir diese Frage schon mal gestellt hast. Wie halte ich als Christ durch? Das hängt vielleicht davon ab, an welcher Stelle du dich befindest in deinem Leben oder in dieser Phase deines Lebens aktuell. Wenn du zum Beispiel noch gar kein Christ bist, dann ist diese Frage halt erstmal ein bisschen merkwürdig, weil sie natürlich nicht dich direkt betrifft. Aber ich will dich einladen und ermutigen, zu hören und zu schauen, okay, was macht das Leben eines Christen aus? Wovon ist das Leben eines Christen geprägt? Und wie schafft es jemand, der Jesus folgt oder angefangen hat, Jesus zu folgen, auch durchzuhalten? Oder du bist Christ erst seit kurzer Zeit und du hast dir diese Frage noch gar nicht gestellt. Oder du bist vielleicht auch ein paar Jahre schon Christ. Aber diese Frage hat dich noch nicht beschäftigt, weil es noch nicht einen Punkt gab in deinem Leben, wo du den Eindruck hattest, ich brauche neue Kraft. Ich weiß nicht, wie ich da durchhalten soll, wie ich durchgetragen werden kann und das noch bis zu meinem Lebensende. Wie kann ich Christ bleiben? Vielleicht bist du auch Jahrzehnte schon Christ und du kennst diese Frage in verschiedenen Phasen deines Lebens. Vielleicht ist es nicht deine Frage aktuell, aber du kennst sie aus der Vergangenheit. Oder es ist eine Frage, die dich aktuell beschäftigt. Egal, wo du stehst, ich will dich einladen, dass wir gemeinsam hören, weil es relevant ist für uns. Egal, ob wir in der Phase sind, wo wir uns diese Frage stellen, wo wir am Kämpfen sind, auch als Christen, oder wo es uns gut geht, weil wir diese Frage beantworten müssen. Wie schaffen wir es in unserem Leben als Christen, mit Jesus unterwegs zu sein und das nicht nur für einen Zeitabschnitt? Nicht nur dann, wenn wir begeistert sind, sondern gerade in den Zeiten, wo es irgendwie schwierig ist. Und wir können uns das so vorstellen wie eine Zeitleiste, unser Leben als Christen als eine Zeitleiste. Es gibt einen Anfang. Da hat Gott uns ins Leben gerufen, in seine Nachfolge. Er hat uns gerettet durch Jesus Christus, dadurch, dass Jesus am Kreuz für unsere Schuld gestorben ist und wir das im Glauben angenommen haben. Das ist der Beginn unseres Christseins. Und das hat irgendwo angefangen. Und dann gibt es die Zeitleiste und der Anfang ist relativ klar. Wir wissen, Gott ist derjenige, der uns gerettet hat und der uns diesen Start geschenkt hat. Und wir wissen auch, es gibt einmal diesen Endpunkt. Entweder, wenn wir sterben, dann wissen wir, dann werden wir bei Jesus sein, in vollkommener Gemeinschaft und Einheit. Dann wird es kein Leid und keine Tränen geben. Oder Jesus kommt wieder, bevor wir sterben, und er wird uns zu sich nehmen. Und wir werden mit ihm in ewiger Gemeinschaft leben. Aber wir befinden uns irgendwo dazwischen, auf dieser Zeitleiste, irgendwo mittendrin. Und die Frage ist, wie komme ich von da, wo ich bin, wirklich bis ans Ende? Wie halte ich durch? Es gibt herausfordernde Zeiten, es gibt herausfordernde Phasen und Fragen oder Zweifel, die uns kommen und die wir uns stellen oder denen wir uns stellen müssen und wo wir Hilfe brauchen und Unterstützung aus Gottes Wort, um da durchzukommen. Und ich will euch einladen, dass wir uns den Judasbrief anschauen. Wir haben ihn eben gehört in der Textlesung und er klingt vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen wirr. Das kann ich verstehen, wenn das auf euch vielleicht so wirkt, aber ich will euch einladen, weil wir bei Judas ganz viel Hilfe und Ermutigung für uns finden. Gerade im Blick auf diese Frage, wie halte ich durch? Wie komme ich wirklich bis ans Ende? Und gerade da, wo ich kraftlos bin und da, wo ich am Ende bin und denke, ich komme nicht mehr weiter. Und bevor wir einsteigen und in den Judasbrief gehen und uns den anschauen, will ich mit uns beten. Herr, ich danke dir, dass du uns dein Wort gibst, auch heute Morgen. Und ich will dich bitten, dass du zu uns redest, dass du uns an die Hand nimmst und uns Ermutigung gibst, damit wir sehen können, wie wir durchhalten, wie wir mit dir durchhalten, wie wir auf dem Weg, den wir mit dir begonnen haben, wie wir diesen Weg zu Ende bringen. Und ich danke dir, dass du uns nicht dabei alleine lässt, dass du uns Trost gibst, dass du uns Ermutigung gibst aus deinem Wort und durch Geschwister, durch die Gemeinde. Und ich danke dir heute Morgen für diese Möglichkeit, dass wir auf dich hören, dass wir uns dieser Frage stellen, dass wir offen sein dürfen für dein Reden. Und das wollen wir erwarten von dir, Herr, dass du sprichst, dass du unsere Herzen veränderst und berührst heute Morgen. Amen. Judas. Der Judasbrief ist einer der wirklich kurzen Briefe im Neuen Testament. Wir haben gerade den ganzen Judasbrief durchgelesen. 25 Verse, nicht mehr. Du kannst ihn heute Nachmittag nochmal lesen, du kannst ihn morgen früh lesen, es ist schnell durchgelesen. Judas, der diesen Brief schreibt, ist ein leiblicher Bruder von Jesus selbst. Und er ist auch ein Bruder von Jakobus. Jakobus war der große Gemeindeleiter in Jerusalem. Und Judas schreibt das direkt am Anfang, er ist ein Bruder vom, von Jakobus, der Bruder. Und er ist der Knecht oder Diener Jesus. Und wir wissen aber aus anderen Überlieferungen und so, dass dieser Judas auch der Bruder von Jesus gewesen ist. Ein leiblicher Bruder von Jesus, der eine Menge zu erzählen hat. Die Gemeinde, der schreibt, braucht Ermutigung, braucht Hilfe, Unterstützung. Und Judas formuliert sein Ziel in Vers 3, warum er diesen Brief schreibt. Warum schreibt Judas diesen Brief? Er schreibt: Geliebte, da es mir ein großes Anliegen ist, euch von dem gemeinsamen Heil zu schreiben, hielt ich es für notwendig, euch mit der Ermahnung zu schreiben, jetzt kommt es, dass ihr für den Glauben kämpft, der den Heiligen ein für alle Mal überliefert worden ist. Judas Ziel ist es, die Gemeinde, die Christen zu ermutigen, zu sagen, sie sollen für den Glauben kämpfen, den Glauben, der ihnen überliefert worden ist, der ihnen von den Aposteln gebracht worden ist, der auf Jesus selbst sich gründet. Und er sagt, ich schreibe euch, damit ihr durchhaltet, damit ihr ermutigt werdet, damit ihr da, wo es schwierig ist, für euren Glauben kämpft, dass ihr seht, wie komme ich eigentlich da durch. Judas erlebt, dass die Gemeinde in einer herausfordernden Zeit ist. Sie ist angefochten und sein Anliegen ist es, ihnen zu helfen, im Glauben durchzuhalten. Sein Ziel ist es, dass ihr für den Glauben kämpft, der den Heiligen ein für alle Mal überliefert worden ist. Und die Frage, die wir uns stellen können, ist, wie macht Judas das jetzt? Judas formuliert das und sagt, okay, mein Ziel ist es, euch zu ermutigen, dass ihr durchhaltet. Und wie macht Judas das jetzt? Und er nutzt den Rest des Briefes dazu, genau das zu formulieren. Und er hat zwei Anliegen, die er weitergibt. Und die schauen wir uns jetzt gleich an und die werden wir auch auf uns beziehen und uns fragen, was bedeutet das für uns? Zwei Anliegen gibt Judas weiter, um dieses Ziel zu erreichen. Zum einen sagt er der Gemeinde, seid wachsam. Und zum anderen sagt er der Gemeinde, seid gewiss, seid wachsam und seid gewiss. Und wir schauen uns diese Punkte nacheinander an. Seid wachsam. In Vers 4 beschreibt er die Situation in der Gemeinde. Er sagt, Es haben sich nämlich etliche Menschen unbemerkt eingeschlichen. Da waren Leute in der Gemeinde, die haben sich eingeschlichen, unbemerkt. Und Judas schreibt später, nennt sie Verführer oder Irrlehrer. Und er sagt, das ist eine Gefahr. Da haben sich Leute eingeschlichen mit einem bestimmten Ziel. Sie wollen die Gemeinde abbringen von ihrem bisherigen Weg. Sie wollen der Gemeinde etwas weitergeben und sie prägen in eine Richtung, die abweicht von dem, was sie bisher geprägt hat. Was sie erlebt haben durch die Überlieferung der Apostel und wie sie gegründet worden sind. Sie wollen die Gemeinde abbringen von dem Glauben, der ihnen überliefert worden ist. Und Judas sagt, ihr habt diese Grundlage, ihr habt das Evangelium gehört, ihr seid zum Glauben gekommen, ihr habt diesen Startpunkt gehabt in dieser Zeitleiste und jetzt befindet ihr euch auf dem Weg mit Jesus und hier gibt es Leute, die kommen, die sich eingeschlichen haben, die sind nicht immer leicht zu erkennen und die wollen euch abbringen von diesem Weg. Deshalb seid wachsam, seid auf der Hut. Und das Interessante ist, dass Judas diese Aufforderung, seid wachsam, gar nicht selbst formuliert. Er schreibt in dem Text, wo er diese Verführer, diese Irrlehrer beschreibt, schreibt er eigentlich gar keine Aufforderung an die Gemeinde. Er fordert die Gemeinde gar nicht zu einer Handlung auf. Er sagt nicht, hier sind die bösen Irrlehrer, die bringen die und die Lehre, deshalb distanziert euch von denen oder schottet euch ab, isoliert euch. Das sagt Judas nicht. Judas macht das anders. Judas beschreibt und analysiert das Denken und das Verhalten dieser Verführer, dieser Gruppe von Menschen. Er beschreibt das und er analysiert das und er entlarvt es. Er entlarvt es genau genommen als gottlos. Er sagt, das, was die tun, hat nichts mit dem Christsein zu tun, was Jesus uns gebracht hat, was wir überliefert bekommen haben. Hat nichts mit dem Glauben zu tun, den wir bekommen haben. Und um das zu beschreiben und zu entlarven, gebraucht Judas eine ganze Reihe warnender Beispiele. Und das ist der Hauptteil im Brief und das ist das, was auf uns vielleicht ein bisschen konfus wirkt. Er gebraucht Beispiele aus dem Alten Testament, aus dem Auszug aus Ägypten, vor der Sintflut, Kain und Korach und so weiter. Er gebraucht verschiedene Beispiele aus dem Alten Testament und aus den jüdischen Schriften, nicht nur aus dem Alten Testament, auch aus den jüdischen Schriften, zum Beispiel, wo der Erzengel Michael beschrieben wird oder Henoch, wo er auf andere Schriften zurückgreift. Und er nimmt diese ganzen Beispiele in den Listen und sagt, das sind warnende Beispiele. Diese Menschen, diese Gruppe von Menschen ist so wie diese Beispiele. Und deswegen will ich euch warnen. Er setzt einen Kontrast zwischen der Gruppe dieser Menschen, dieser Verführer und der Gemeinde. Das werden wir später noch sehen. Judas beschreibt diese Gruppe von Menschen als Gottlose. In Vers 4 kommt das direkt. Er sagt, es haben sich etliche Menschen unbemerkt eingeschlichen, die schon längst zu diesem Gericht aufgeschrieben worden sind, Gottlose. Er nennt sie gottlos. Sie sind ohne Gott unterwegs. Sie verfolgen nicht dieselben Ziele wie die Gemeinde, wie wir, die wir zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind. Und er schreibt, er listet eine ganze Menge Dinge auf in seinem Brief und ich erwähne das kurz. Er sagt, sie tauschen die Gnade in Zügellosigkeit um. Also mit anderen Worten, sie sagen, du kannst leben, wie du willst als Christ, weil du doch aus Gnade von Gott gerettet bist. Gott hat dich doch gerettet und dann ist es jetzt eigentlich völlig egal, wie du lebst. Einmal gerettet und für immer gerettet, alles gut, du kannst machen, was du willst. Sie leugnen Jesus als Herrn, das heißt, sie sagen, du brauchst dich gar nicht den Anweisungen Jesu unterstellen. Wenn Jesus dir ein Gebot gibt, dann ist das gar nicht so relevant für dich. Sie lehnen Jesus letztlich ab. Und deswegen kommt Judas zu diesem Fazit und sagt, sie sind gottlos. Sie unterstellen sich gar nicht der Herrschaft Jesu. Das, was sie sagen, zieht euch von Gott weg. Sie sind Träumer, nennt er sie. Sie verkehren die göttliche Ordnung, das, was Gott eingerichtet hat, wo Gott gute Gebote für uns gibt, an die wir uns halten sollen und dürfen, weil sie zu unserem Besten dienen, sagen sie, das brauchen wir nicht. Wir kehren das um, wir entscheiden selbst, was wir tun und was wir lassen sollen. Sie verachten Jesus und lehnen seine Autorität ab. Sie lästern gegen Gott und gegen seine Engel. Sie sind arrogant und hochmütig, weil sie sich über alles erheben. Und Judas beschreibt sie als Schandflecken in der Gemeinde. Sie sind eingeschlichen in der Gemeinde, sind Schandflecken in der Gemeinde. Und dann benutzt er ein paar tolle Bilder und sagt, so sind die. Sie sind Leute, die sich selbst weiden, die selbstsüchtig sind, egoistisch, auf sich selbst bedacht, auf ihr Wohl bedacht. Sie sind wie Wolken ohne Wasser. Sie bringen keinen Regen. Den Regen, den sie bringen sollen, bringen sie nicht. Sie sind wie vom Wind umhergetrieben. Mal sind sie da und mal sind sie da. Sie haben keinen festen Stand. Sie sind wie unfruchtbare Bäume. Da kommt nichts bei rum. Da entsteht keine geistliche Frucht. Da sieht man keine Frucht des Heiligen Geistes in ihrem Leben. Sie sind entwurzelt. Zweimal erstorben und entwurzelt, schreibt Judas. Sie taugen nichts. Da kommt nichts wirklich an geistlicher Substanz rüber. Sie sind wie wilde Wellen des Meeres. Wogen, die mal nach links und mal nach rechts gehen. Sie sind wie Irrsterne, die einfach einen falschen Weg weisen. Sie sind unzufrieden. Sie richten sich nach ihren eigenen Wünschen. Das ist die Liste, die Judas mitgibt und sagt der Gemeinde, so ist diese Gruppe von Menschen. Und das ist ziemlich happig. Eine ganze Menge, was er auflistet. Und wenn wir uns die Frage stellen, okay, was für eine Situation leben wir heute? Ist es heute noch genauso? Können wir uns in diese Gemeinde hineinversetzen? Ich glaube, manches ist anders und manches ist vielleicht ähnlich. Also vielleicht nicht genau dieselben Formulierungen oder dieselben Probleme, die Judas anspricht. Aber auch heute gibt es natürlich eine ganze Menge Menschen, die nach ihren eigenen Wünschen leben. Und die auch, wenn sie vielleicht am Christsein schnuppern oder in der Gemeinde sind und sagen, naja, Gott hat mich gerettet und dann ist eigentlich egal, wie ich lebe. Hauptsache gerettet und der Rest ist eigentlich egal. Da brauche ich mich doch jetzt nicht mehr Jesus unterstellen. Und das, was Jesus sagt, ist es vielleicht eine Empfehlung. Es ist ganz nett, wenn ich das tue. Aber ich muss es doch nicht tun, wenn ich Christ bin, oder? Und Judas würde an der Stelle sagen, das sind aber Menschen, die letztlich Jesus ablehnen. Die sich nicht der Herrschaft Jesu unterstellen. Und er würde diese Gruppe auch gar nicht als Christen bezeichnen wollen. Auch heute gibt es Menschen, die arrogant und stolz sind. Die selbst ihren Platz bestimmen und wie sie zu leben haben und sich nicht an Gott orientieren, an Gott, dem Schöpfer, der uns geschaffen hat und der unsere Autorität ist im Leben und der sagen darf und sagen soll und sagen will, wie wir auf dieser Welt zu leben haben und wie unser Leben gelingen kann. Solche Menschen gibt es auch heute. Und wenn ich ehrlich zu mir selbst bin, dann bin ich auch nicht ganz so weit weg manchmal von diesen Menschen, oder? Kennt ihr das vielleicht? Kennt ihr das, dass man lieber selbst seinen Willen durchsetzen will, obwohl man weiß, das ist eigentlich Gottes Wille? Ich will aber jetzt doch meinen Weg gehen und danach gucke ich dann, was Gott will. Ich will das und das nicht aufgeben, weil ich Angst habe, dass Gott vielleicht irgendwas Schlechtes mit mir vorhat oder etwas, was ich nicht will und habe da Angst vor. Und deswegen gehe ich lieber auf Nummer sicher und mache das, was ich kenne und wo ich sicher bin. Ich weiß, dass Gott mich gerettet hat aus Gnade und dass er mir von Herzen gerne vergibt und dass Jesus am Kreuz für meine Schuld gestorben ist. Aber führt das dazu, dass ich nicht doch auch mal sündige? Dass ich doch gerne mal Dinge tue, wo ich eigentlich weiß, Gott will sie nicht. Sie entsprechen nicht Gottes Willen und ich tue sie trotzdem. Ich will nicht damit sagen, dass ich dann gleich ein völlig boshafter Mensch bin und vom Glauben abgefallen bin, aber diese Gedanken und diese Dinge kennen wir doch alle in unserem Herzen. Auch wenn wir jahrelang Christen sind, sind wir nicht frei davon, dass wir lieber immer wieder mal unsere eigenen Wege gehen, unsere eigenen Dinge machen. Und selbst wenn wir wissen, was Gott will, uns nicht immer danach richten. Weil es vielleicht unbequem ist, weil es uns herausfordert, weil es uns Angst macht, weil wir Gott nicht vielleicht genug vertrauen, so viel vertrauen, wie wir vertrauen sollten. Aber es gibt einen Unterschied zwischen mir, wenn ich das erlebe, oder der Gemeinde, der Judas schreibt, und dieser Gruppe von Menschen, die er als gottlos bezeichnet. Es gibt einen Unterschied. Der Unterschied ist, dass ich, dass du, dass die Gemeinde, dass die, die Jesus folgen, dieses Evangelium empfangen haben, diese Rettung von Jesus erlebt haben. Wir haben erlebt, dass Jesus uns ein für alle Mal befreit hat. Und das macht den ganzen Unterschied. Wir waren getrennt von Gott in unseren eigenen Wegen, in unseren eigenen Wünschen. Und Gott hat uns in seiner Gnade gerettet durch Jesus Christus, den er geschickt hat, um stellvertretend für unsere Schuld am Kreuz zu sterben. Und jeder, der auf Jesus vertraut, sein Leben auf ihn setzt, der wird gerettet werden, sagt die Bibel. Und das passiert nicht nur einmal am Anfang dieser Zeitleiste, wenn ich mich für Jesus entscheide und mein Leben Jesus gebe, sondern das passiert permanent. Es ist jeden Tag eine Herausforderung, dass ich morgens aufstehe und sage, Herr, dieser Tag soll unter deiner Herrschaft geschehen. Dein Wille soll geschehen, heute. Nicht irgendwo auf der Welt, sondern in meinem Leben. Ich will sehen, dass dein Reich kommt, dass du wirkst, dass du verherrlicht wirst. Und zwar ganz konkret in meinem Alltag, in meinem Herzen, in meinen Handlungen, in meinen Gedanken. Judas kritisiert dieses Verhalten dieser gottlosen Gruppe. Und er sagt als Fazit am Ende, über sie kommt das Gericht. Sie werden das Gericht bekommen. Aber, er sagt auch, Jesus wird seine Gemeinde bauen. Über diese Menschen kommt das Gericht, die nach ihren eigenen Wünschen leben, die nicht bereit sind, umzukehren und ihr Leben auf Jesus auszurichten. Über sie kommt das Gericht, die Finsternis. Aber Jesus wird seine Gemeinde weiter bauen, das dürft ihr wissen. Er warnt die Gemeinde vor diesen falschen Lehrern. Er sagt, seid wachsam. Und die Frage für die Gemeinde ist, wie geht es weiter? Wie können wir nicht nur darauf achten, wachsam zu sein und zu sehen, was vielleicht an Gefahr da ist, sondern wie können wir weiter durchhalten? Judas, was sagst du uns, damit wir weiter durchhalten können, damit wir in unserem Leben an Jesus festhalten und dranbleiben? Und das ist manchmal eben auch unsere Frage, wie halten wir durch? Wir haben andere Themen und Herausforderungen als die Menschen vor 2000 Jahren, sicherlich. Unsere Gesellschaft hat sich natürlich in ganz vielen Sachen verändert, grundlegend. Unser Miteinander hat sich verändert. Ganz viele Dinge, die sich verändert haben. Aber die Grundfragen sind, glaube ich, die gleichen geblieben. Wie halte ich als Christ durch? Und vielleicht hast du gerade dir diese Frage gestellt in den letzten Wochen, wo du erlebst oder erlebt hast möglicherweise, dass dein Christsein zäh geworden ist, dass dein Christsein vielleicht träge geworden ist. Durch diese Corona-Pandemie vielleicht unterstützt, dass dein Christsein schwierig geworden ist, anders als es vorher war. Dass du dir schwer tust, irgendwie alleine klarzukommen und vorwärts zu kommen, auch in deinem Glauben, in deiner Beziehung zu Jesus. Vielleicht sind Zweifel aufgekommen, dass du sagst, ist Jesus noch wirklich der Herr über diese Welt, aber auch über mein Leben? Wenn Chaos hereinbricht, dann stellen wir uns manchmal diese Frage, hat Jesus wirklich noch alles im Griff? Und dann gibt es in dieser Zeit, aus meiner Wahrnehmung, haben wir eine ganze Menge an, ich nenne die mal Internet-Theologen, die bei YouTube auftauchen und bestimmte Dinge postulieren. In bestimmte Richtung gehen und bestimmte Dinge verbreiten, bestimmte Lehren verbreiten. Und da ist es weise und ratsam, das zu sehen, was Judas sagt. Okay, seid wachsam. Lasst euch nicht von jedem Ding, was da kommt, umherwerfen. Lasst euch nicht von dem, was ihr überliefert bekommen habt, was Jesus euch geschenkt hat, einfach also abbringen. Sie ziehen uns in alle möglichen Richtungen und wollen uns beeinflussen. Aber es ist nicht alles gut, es ist nicht alles gesund. Vielleicht hast du auch sehr persönlich diese Krise als herausfordernd erlebt in deinem persönlichen Leben, in deiner Persönlichkeit. Dass du den Eindruck hast, das ist was ich zuvor nie erlebt habe. Das bringt mich an die Grenzen meiner Kräfte oder vielleicht darüber hinaus. Und die Frage wird ganz real und aktuell, wie halte ich als Christ da durch? Gib mir etwas mit, wo ich weiß, wie ich da jetzt durchkomme. Keiner von uns weiß, wie lange diese Phase noch geht mit Mundschutz und Abstand und allen möglichen Dingen. Und dann wird das vielleicht gelockert nach den Sommerferien und es läuft alles normal und wir wissen nicht, vielleicht ist dann 2 Monate später wieder alles zurück und so weiter. Keiner von uns weiß das. Keiner weiß, wie es in einem halben Jahr aussieht. Und deswegen ist diese Frage so wichtig, wie halte ich da durch? Gerade wenn ich nicht weiß, ja, nächste Woche ist das alles vorbei. Wie bekomme ich diese Kraft, um da durchzugehen? Wie kommen wir als Gemeinde und als Christen durch diese herausfordernde Zeit? Und ich lade euch ein, dass wir bei Judas schauen. Judas ist ein weiser, guter Ratgeber, ein weiser Pastor für seine Gemeinde. Er sagt, ihr habt den Glauben, ihr habt das wirkliche Evangelium empfangen, ein für alle Mal. Ihr wisst, worauf es ankommt. Das ist die Grundlage. Bleibt dabei Und dann seid wachsam. Seid wachsam vor den Gefahren, vor Irrlehrern, vor Leuten, die euch wegbringen wollen, die Zweifel säen wollen. Und seid gewiss, das Zweite. Seid wachsam und seid gewiss. Seid gewiss. Das ist das Ende des Judasbriefes und das ist in gewisser Hinsicht der Höhepunkt. Es gehört zu den schönsten Teilen im Neuen Testament, finde ich, die letzten Verse im Judasbrief. Und er setzt einen Kontrast zwischen den Verführern dieser Gruppe der Gottlosen und sagt, ihr aber Geliebte, Vers 20, ihr aber Geliebte. Da sind die Gottlosen, da sind die alles Mögliche postulieren und die euch wegbringen wollen von dem Glauben, für den ihr einsteht. Und jetzt wendet er sich der Gemeinde zu und sagt, ihr aber, ihr seid geliebt. Ihr seid die Geliebten, ihr seid die, die von Gott, dem Vater, geliebt sind. Das schreibt er ganz am Anfang des Briefes. Ich schreibe an die, die von Gott, dem Vater, geliebt sind, die berufen sind von Gott. Gott hat euch gerufen in seine Nachfolge. Er hat euch gerufen zum Glauben. Er hat euch mit dem Glauben beschenkt. Und ihr steht jetzt in diesem Glauben und das, was jetzt kommt, gilt für euch. Und Judas nimmt dann vier Verben. Mit vier Verben beschreibt er und hilft uns zu sehen, wie wir als Christen durchhalten können. Und diese vier Verben will ich mit euch durchgehen. Das erste, er sagt, wie wir durchhalten können, ist, er baut euch auf euren allerheiligsten Glauben. Er baut euch auf euren allerheiligsten Glauben. Andere Formulierungen, andere Übersetzungen schreiben, ihr sollt euer Leben auf der Grundlage dieses Glaubens, dieses Allerheiligsten, das, was euch geschenkt ist, aufbauen. Die Grundlage ist die Lehre der Apostel und nicht die Lehre der Irrlehrer. Und Judas schreibt das, das ist die Lehre, das ist der Glaube, der euch ein für alle Mal überliefert worden ist im Evangelium. Das ist das, was wir in der Bibel finden. Darauf baut euren Glauben. Ihr seid die, die Gott berufen hat, durch seinen Sohn Jesus Christus gerettet zu werden. Er hat euch erwählt und hat euch gerettet. Und wir haben diese Rettung erlebt, die Jesus uns geschenkt hat. Das ist die Grundlage, sagt Judas. Und für diesen Glauben lohnt es sich zu kämpfen und sich nicht abbringen zu lassen. Das ist sein Ziel, warum er den Brief schreibt. Und er sagt, nehmt diesen Glauben als Grundlage für euer Leben. Dann werdet ihr erleben, da wo Stürme kommen, dass ihr nicht wie so ein unfruchtbarer Baum werdet, der entwurzelt ist, der schon abgestorben ist, sondern der Frucht trägt und der tiefe Wurzeln hat. Das ist das Fundament, das ist der Blick nach unten. Er baut euch auf euren allerheiligsten Glauben. Deine Lebensgrundlage ist der biblische Glaube an Jesus Christus, ist das Evangelium. Das ist deine Grundlage, das ist die Gewissheit, auf der wir stehen. Und wenn du dich fragst, wie du durchhältst, dann fängst du damit an. Das ist die Grundlage, deine Lebensgrundlage, der Glaube an Jesus Christus. Das Zweite, was er sagt, ist, betet im Heiligen Geist. Auf dieser Grundlage können wir den Blick nach oben richten. Betet im Heiligen Geist oder andere Übersetzungen formulieren das so, betet in der Kraft des Heiligen Geistes, betet in der Kraft, die der Heilige Geist euch schenkt. Und das ist wieder ein Kontrast zu den Irrlehrern. Sagt, die Irrlehrer, die leben nach ihren eigenen Wünschen. Die leben nach ihrer eigenen Agenda. Und er sagt, ihr aber, ihr seid diejenigen, die nach der Agenda des Heiligen Geistes leben, nach der Agenda Gottes, die danach fragen, Herr, dein Reich soll kommen und soll Wirklichkeit werden in meinem Leben und in meiner Umgebung. Betet im Heiligen Geist. In gewisser Hinsicht ist diese Formulierung, betet im Heiligen Geist, die Definition eines Christen. Es ist nichts Hypercharismatisches oder was weiß ich, sonst irgendwas, in Zungen beten oder sonst was, das meint Judas hier gar nicht. Sondern er meint im Prinzip, das ist der Kern deines Christseins. Du hast die Grundlage, das Fundament, auf dem du stehst und deine Beziehung, dein Christsein wird genährt von deinem Gebet. Und dein Gebet als Christ geschieht im Heiligen Geist, in der Kraft des Heiligen Geistes, weil der Heilige Geist in dir wohnt. Deswegen betet im Heiligen Geist. Das ist der Lebensalltag eines Christen. Das ist der Lebensalltag, wie wir durchhalten, indem wir durchdrungen und geprägt werden vom Heiligen Geist. Und das speziell im Gebet. Wenn du fragst, wie halte ich als Christ durch, dann nimm die Grundlage und nimm das als deinen Lebensalltag. Gebet betet im Heiligen Geist. Der nächste Punkt, den Judas nennt, ist: bewahrt euch selbst in der Liebe Gottes. Bewahrt euch selbst. Man kann auch formulieren, dieses Wort bewahrt euch selbst, kann man sagen, bleibt. Bleibt in der Liebe Gottes. Ihr habt die Liebe Gottes erlebt. Das schreibt Judas ganz am Anfang. Ihr seid berufen worden und steht und seid geliebt von Gott, dem Vater. Und er leitet diesen Vers 20 ja auch ein, sagt: ihr aber Geliebte, ihr seid geliebt von Gott, dem Vater. Vergesst diese Liebe von Gott, dem Vater, zu euch nicht. Diese unfassbare Liebe, und darin sollt ihr bleiben. Die Irrlehrer vergessen den Platz, an den Gott sie gestellt hat. Sie irren umher. Sie sind wie diese Wellen, die hin und her gehen. Sie sind wie vom Wind hin und her geweht. Und im Kontrast dazu sagt Judas: ihr bleibt. Ihr steht fest. Ihr bleibt. Ihr lasst euch nicht hin und her werfen. Ihr bleibt in der Liebe Gottes, die ihr erlebt habt. Ihr bleibt unter dem Schutz der Liebe Gottes. Gott hat euch erwählt und geliebt. Bedingungslos. Er hat euch gerettet durch seinen Sohn Jesus Christus. Und deswegen dürfen wir wissen, dass wir fest bei ihm sind. Diese Formulierung meint nicht, wir müssen aufpassen, dass wir nicht aus der Liebe Gottes wegrutschen oder irgendwie müssen wir da an so einem Seil festhalten, damit wir da drin bleiben. Und wir sehen am Anfang vom Judasbrief, dass Judas das nicht meinen kann, wenn er das hier schreibt. Er sagt im Vers 1, ich schreibe an die, die durch Gott den Vater geheiligt oder geliebt sind und in Jesus Christus bewahrt. Ganz am Anfang sagt er, ihr seid die, die von Jesus bewahrt werden. Ihr seid von Jesus bewahrt und deshalb bleibt in seiner Liebe. Jesus ist der, der euch hält, der euch eigentlich trägt. Es hängt nicht an euch und eurem Halten und eurem Bleiben und eurem Festhalten an Jesus, sondern Jesus hält euch viel, viel mehr. Und am Ende, Vers 24, da kommen wir gleich nochmal zu, dort schreibt Judas, er ist mächtig, uns zu bewahren ohne Straucheln. Es hängt nicht allein an unserer Kraft, ob wir bewahrt bleiben, sondern Gott ist es, der uns bewahrt durch Jesus. Er ist mächtig, uns zu bewahren. Er bewahrt uns und deshalb sagt Judas, bleib da drin, bleib da drin. Bleib in der Liebe Gottes. Mach dir das bewusst. Schau dir das an. Das ist deine Grundlage. Deine Gewissheit ist es, dass wir bewahrt werden und dass wir in der Liebe Gottes bleiben sollen. Wenn du durchhalten willst als Christ, das ist die Grundlage. Das ist dein Lebensalltag. Schau auf den Heiligen Geist und schau auf die Liebe Gottes, in der du bleibst. Und das Vierte ist der Blick nach vorne. Wir haben den Heiligen Geist, wir haben die Grundlage, das Fundament, wir haben das Beten im Heiligen Geist, den Blick auf den Heiligen Geist, wir haben den Blick auf Gott, den Vater, auf seine Liebe zu uns und das Letzte, was Judas nennt, ist den Blick auf Jesus Christus. Und zwar mit einem ganz speziellen Blick. Er sagt, hofft auf die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus zum ewigen Leben. Zum ewigen Leben. Es ist der Blick nach vorne. Der Blick darauf, dass Jesus eines Tages wiederkommen wird und dass er diese Welt richten wird und dass er die zu sich nehmen wird und retten wird, die zu ihm gehören, die sein Volk sind. Und diese feste Hoffnung, die Hoffnung ist keine vage Hoffnung, sie ist eigentlich eine Zuversicht, eine Gewissheit. Wir wissen, das wird kommen. Und wir wissen, dass Jesus barmherzig ist zu denen, die ihm folgen und dass wir das ewige Leben haben werden. Und das darf und soll und muss uns erinnern, jetzt, heute. Es ist nicht irgendwas, was wir mal in der Zukunft erleben werden. Ja, das auch, aber es ist etwas, was unseren Alltag, was unser Leben jetzt prägt und prägen soll. Wie halte ich durch, indem ich weiß, dass meine Zukunft sicher ist, dass meine Zukunft gewiss ist bei Jesus, dass ich meinen Blick darauf richte und dass ich deshalb heute so lebe, dass es ihn ehrt. Ich darf gewiss sein, dass Jesus mich bis ans Ziel bringt. Und das Ziel ist hier formuliert, es ist das ewige Leben. Er ist derjenige, der uns rettet und er ist derjenige, der uns ans Ziel bringt. Und deswegen brauchen wir einen klaren Blick, deswegen brauchen wir einen klaren Blick auf Jesus. Wie halte ich als Christ durch? Die Grundlage ist unser Glaube, verwurzelt in der Bibel, bezeugt in der Bibel. Unser Alltag als Christen ist das Wesentliche, dass wir in der Beziehung zu ihm bleiben, dass wir im Gebet bleiben, dass wir mit dem Heiligen Geist verbunden sind, dass wir in der Liebe Gottes bleiben, die Gott uns schenkt, dass wir auf die Liebe Gottes ausgerichtet sind und dass wir die klare Hoffnung und Zuversicht haben, dass Jesus eines Tages wiederkommt und dass er uns retten wird zum ewigen Leben. Das ist das Christsein, was Judas uns empfiehlt. Und wo Judas sagt, damit gehst du durch die Krisen in dieser Welt, durch die Krisen in deinem Leben, durch diese Anfeindung und Irrlehrer in der Gemeinde. Deshalb seid wachsam und seid gewiss. Seid gewiss, weil das alles ist, was ihr braucht in eurem Leben. Und jetzt kommt der letzte Punkt, den Judas schreibt. Das basiert nicht auf unserem eigenen Können, auf unserer eigenen Stärke. Dann hätte ich ein Problem. Wenn das von mir abhängig sein würde, ob ich das alles schaffe, dann würde ich jeden Tag immer wieder versagen. Ich verliere das aus dem Blick, 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 ich komme ins Straucheln. Aber jetzt hört die letzten beiden Verse im Judasbrief. Das ist die absolute Gewissheit. Die brauchen wir. Dem aber, der mächtig genug ist. Gott ist mächtig genug. Wozu? Wozu ist er mächtig genug? Euch ohne Straucheln zu bewahren. Ohne Straucheln, nicht mal ein kleines Stolpern. Gott ist mächtig genug, euch zu bewahren. Und euch unsträflich mit Freuden vor das Angesicht seiner Herrlichkeit zu stellen. Ohne Strafe, ohne Sünde, weil Jesus dafür bezahlt hat. Mit Freude, nicht mit Angst, mit Freude vor sein Angesicht zu stellen. Das ist der Gott, dem wir dienen. Das ist der Gott, an dem wir glauben. Das ist der Gott, dem wir folgen. Dem allein weisen Gott. Gott allein ist mächtig und er ist weise. Er hat alle Macht, das zu tun, was er will. Und er ist weise und er tut das, was absolut das Beste ist. Dem allein weisen Gott, unserem Retter, gebührt Herrlichkeit und Majestät, Macht und Herrschaft. Jetzt und in alle Ewigkeit. Ihm gebührt alle Ehre. Ihm gebührt alle Majestät, wie ein König, der majestätisch da ist. Das ist Gott. Er hat alle Macht, er hat alle Herrschaft. Ihm sollen wir uns unterstellen, seiner Autorität sollen wir folgen. Und das gilt jetzt, heute, auch in 2020, jetzt, auf der Zeitleiste, da wo wir jetzt sind und bis in alle Ewigkeit. Bis an das Ende unseres Lebens und noch weit darüber hinaus, bis in alle Ewigkeit. Das hört nicht auf. Gott, der mächtig ist und der weise ist, dem alle Ehre gebührt, das ist die absolute Gewissheit. Das ist deine Gewissheit, warum du wissen darfst, dass du durchhältst und dass Gott dich durch diese Dinge bei sich hält. Deswegen nimm das mit voller Kraft voraus, den weisen Rat von Judas in der absoluten Gewissheit, Gott ist derjenige, der das bewirkt in mir, der mich stärkt, der mich trägt, der mich stützt, der mich bis ans Ziel letztlich bringt. Und ich will zum Schluss zwei kurze Bemerkungen noch sagen. Wenn du noch kein Christ bist, dann will ich dich einladen, dass du diesen Schritt gehst. Dass du diese Zeitleiste in deinem Leben beginnst. dass du dich dem Gott anvertraust, der allein mächtig und weise ist und der Retter ist, der uns unsträflich hinstellt vor sich selbst, der uns nicht ins Gericht bringt, weil wir an Jesus Christus glauben, weil Jesus stellvertretend für deine und meine Schuld bezahlt hat. Ich will dich herzlich einladen, dass du dieser Einladung von Jesus selbst folgst und dass du die Liebe Gottes erlebst, dass das dein Leben ist und Leben, dein Leben wird. Und wenn du Christ bist, dann sei gewiss. Sei gewiss. Nimm die Ermutigung von Judas. Wie halte ich durch als Christ? Nicht aus meiner eigenen Kraft, sondern ich soll wachsam sein und darf gewiss sein. Und die absolute Gewissheit ist, dass Gott der mächtige Gott ist und der Gott, der mich trägt. Amen.